Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Dachdecker-Podcasts. Hier sprechen wie immer Karl-Heinz Kraftzig und Michael Zimmermann zu wichtigen Themen im Dachdecker-Handwerk. Heute widmen wir uns einem Thema, das bei Dachdeckern vielleicht auch so ein bisschen als Stiefkind behandelt wird. Wir sprechen über die Fassade. Häufig überlassen wir dieses Feld komplett einfach den Verputzern, obwohl Putz und Farbe auf Dauer ja auch pflegeintensiv und anfällig sein können. Ob das besser geht und wie das besser geht, darüber sprechen wir gleich. Und wir sprechen auch noch sonst über ein paar Themen, die uns momentan bewegen. Und wir sprechen natürlich über die Firma Prefa. Michael, damit übergebe ich an dich.
Ja, danke, Karl-Heinz. Auch von meiner Seite, hallo, herzlich willkommen an unsere Zuhörer und auch an unsere Zuschauer. Wenn ihr es noch nicht wisst, wir sind auch auf YouTube. Ja, wir haben heute die Firma Prefa zu Gast, und zwar genau Tobias Götz und Bertolt Ruck. Ja, also gemeinsam wollen wir uns dem Thema Fassade, aber auch generell dem Thema Dach widmen. Aber vielleicht, ihr beiden, stellt euch doch mal kurz vor, wer ihr seid, welche Funktion ihr in eurem Unternehmen habt und was die Firma Prefa überhaupt so macht.
Ja, sehr gern. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Vielen Dank auch für die Einladung zum heutigen Podcast. Mein Name ist Tobias Götz, bin seit 10 Jahren Geschäftsführer bei der Prefa und führe das Unternehmen gemeinsam mit meinem Kollegen Carsten Köhler. Wir beide sind verantwortlich für unsere deutsche Gesellschaft mit unserem Produktionsstandort in Wasungen, in Thüringen. Und ich bin federführend verantwortlich für die Themen Vertrieb, Marketing und den technischen Bereich im Unternehmen.
Genau, du hast auch technische Verstärkung mitgebracht.
Richtig, ja. Genau. Unser technischen Leiter, den Bertolt, ja.
Genau. Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen und danke für die Einladung. Mein Name, wie schon jetzt mehrfach gesagt, Bertolt Ruck. Ich bin der technische Leiter der Prefa Deutschland und den angehängten Gesellschaften und kümmere mich natürlich um die Technik, logischerweise. Zur Technik gehört nicht nur Verlegerichtlinien und das Machbarmachen der Verarbeitung unserer Produkte, sondern auch der gesamte Bereich der Academies. In Deutschland haben wir 4 Academy-Standorte, die natürlich maßgeblich damit beschäftigt sind, auch die Produkte den Dachdeckern und den Verarbeitern zu zeigen und ja, dass sie richtig montiert werden. Und darüber hinaus gibt es auch in den Academies noch weitere Möglichkeiten, sich weiterzubilden und fortzubilden. Also eine richtige Ausbildungsplattform, und das alles gehört zu dem technischen Bereich, der sehr umfangreich ist bei der Prefa. Also neben mir als technischen Leiter gibt es mehr als 25 technische Mitarbeiter, die tatsächlich Auslegung machen, Serviceleistungen erbringen, Berechnungen erbringen, Verlegepläne machen und so weiter. Und auch noch 10 Lehrverleger, die eben in diesen Academies, aber auch auf den Baustellen unterwegs sind, um ja die Qualität sicherzustellen.
Sehr gut, vielen Dank. Ja, Prefa ist ja ein fester Begriff bei uns in der Branche. Aber lasst uns doch mal die Leute abholen, die vielleicht noch nicht so viel über Prefa wissen. Tobias, vielleicht kannst du mal so ein bisschen was über die Entwicklung über Prefa sagen. Euch gibt's ja auch schon ein paar Tage. Und wo genau ihr produziert und wie viele Mitarbeiter ihr habt. Und vielleicht kann dann der Bertolt ja ein bisschen was zur Technik sagen, zu den Produkten, die ihr vertreibt.
Ja, sehr gerne. In der Tat, wir sind ein in Deutschland doch noch recht junges Unternehmen, aber feiern dieses Jahr unser 80-jähriges Jubiläum. 1946 wurde die ursprüngliche Dachplatte, wie wir sie eigentlich heute noch in unserem Sortiment finden, entwickelt. Damals durch einen Salzburger Spengler, der im alpinen Bereich eine Schutzhütte eindecken musste. Das war der Ursprung, das war die Geburtsstunde der Prefa. Und über einige Umwege kam es dann schlussendlich zu unserem heutigen Inhaber, dem Dr. Cornelius Grupp. Wir sind ja nach wie vor ein familiengeführtes Unternehmen, gehören zu einer familiengeführten Unternehmensgruppe mit über 8000 Mitarbeitern. Und wir in der Prefa, wir sind mittlerweile in 22 Ländern europaweit aktiv, produzieren ausschließlich in Österreich und in Deutschland. In Österreich sitzen wir in der Nähe von St. Pölten in Marktl, das ist der Hauptsitz der Prefa. Und in Deutschland sitzen wir in Thüringen, in Wasungen an der thüringischen bayerischen Grenze. Genau, wir sind ungefähr 800 Mitarbeiter mittlerweile in der Unternehmensgruppe. In Deutschland sind wir auch doch recht erfolgreich gewachsen über die letzten Jahre. Wir haben dort gestartet 1991 mit einem Auslieferungslager, klassisch nach der Wende, und haben dann Jahre 98 einen eigenen Produktionsstandort hier errichtet und bedienen aus Deutschland aktuell neben dem deutschen, dem Heimatmarkt auch noch Skandinavien und die Benelux-Märkte. Genau, und wie gesagt, 200 Mitarbeiter, davon 45 Leute im Vertrieb, im Außendienst, klassisch für den Dachdecker, für den Handwerker, aber auch für den Fachhandel und für den Architekten.
Ja, cool. Ja, wir haben uns ja jetzt auch vor kurzem auf der Dach und Holz gesehen. Da wart ihr ja auch vertreten. Und ja, wie war so euer Eindruck von der Messe insgesamt gesehen? Da war ja auch jetzt einmal eure Produkte, eure Dienstleistungen, aber auch die Akademie. Ja, wie war so euer Eindruck von der Messe so insgesamt gesehen? Also davon abgesehen, dass es ein Rekord war, was die Zuschauer, also die Zuschauer, die Besucher angeht. Aber wir haben es auch mal kurz gesehen dort, Tobias,
Ja.
aber auch nur so zwischen Tür und Angel kann man sagen, weil so viel los war bei euch am Stand. Ja, also, aber dafür macht man es ja
Also um im Prefa-Wording zu bleiben, es war einfach stark, ne? Muss man
auch.
sagen. Also die Messe, die war gigantisch, die war sehr gut besucht und das war wirklich ein guter Mix auch aus Kundenbindung, aber dann wirklich auch neuen Kontakten, die wir dort geknüpft haben. Es ist wie immer, es ist ein großes Klassentreffen, die Stimmung war super. Und abgesehen davon ist es einfach auch für uns als Team wichtig, dass man da wirklich fast eine Woche dann gemeinsam unterwegs ist. Und wir hatten eine sehr gute Erfahrung auch mit unserem Praxisstand, den wir dieses Jahr mit dabei hatten, wo wir wirklich dann auch unsere Academy gezeigt haben. Ich denke, da kann der Berthold gleich nochmal was drüber sagen. Kam auch super an, muss man sagen. Und wie gesagt, wir sind absolut happy mit dem Verlauf. Messen kann man so eine Messe ohnehin immer recht schwer, tun wir so im Detail auch nicht, aber wir verlassen uns da aufs Bauchgefühl und auf die Stimmung und die war einfach top, muss man sagen.
Bertolt, wie lief es mit der Akademievorstellung?
Ja, wie der Tobias schon sagte, war es eine Premiere für die Prefa, einen praktischen Bereich, also die Academy mit vorzustellen und die Produkte ja live zu erleben und durch unsere Lehrverleger auch montiert zu werden. Ja, die Academy ist ein wichtiger Baustein, nicht nur auf der Messe, wo sie sehr erfolgreich ist, auch natürlich, wie ich im Eingang sagte, vier Academy-Standorte haben wir in Hamburg, in Rheinbach bei Köln, in Wasungen am Hauptsitz und in Neu-Ulm in Bayern. Die Academy sind ein ganz wichtiger Baustein für die Sicherstellung der Qualität, für die Fortbildung der Handwerker. Sie etabliert sich ja zu einer festen Marke neben dem Stier sozusagen auch für die Prefa und ja ist ein wichtiger Anlaufpunkt jetzt natürlich in diesen Schulungsmonaten, ich sage jetzt mal jetzt noch bis Ostern, dann flacht natürlich die Schulungssaison wetterbedingt ein bisschen ab, aber dann füllt die Academy sich auch weiter in andere Richtungen, theoretische Ausbildung für Sachverständige, also rund um das Dachwesen, Dachfassade, Dachentwässerung ist das ein wichtiger Baustein für uns, ja.
Ja, also die Messe hat mir auch sehr gut gefallen. Sie war gut besucht, die Stimmung war gut. Man hat gemerkt, die Kolleginnen und Kollegen, aber auch Handel und Hersteller, denen juckt so ein bisschen in die Finger. Ja, wir hatten doch relativ lang schlecht Wetter, muss man sagen. Und von daher, glaube ich, hat man da alles richtig gemacht. Wer noch nicht dort war auf so einer Messe von der Dach und Holz, dem kann ich echt nur empfehlen, da unbedingt mal hinzugehen und auch mal beim Stand von Prefa vorbeizugehen. Die haben schon echt tolle Produkte. Aber bevor wir jetzt mal so noch ein bisschen tiefer in Prefa und auch vor allem das Thema Fassade, was mich auch sehr interessiert, einsteigt, möchte ich doch noch Tobias vielleicht mal einen Manager fragen, wie er so die aktuelle Lage ein bisschen einschätzt. Für mich fühlt sich das schon wieder so ein bisschen an wie Corona, ja. Wir haben Kriege, wir haben Krise, Klimawandel und jetzt knallt natürlich auch noch der Energiepreis hoch. Und das in der Situation, die Gebäude werden immer teurer, da werden wir auch noch ein bisschen heute drüber sprechen oder Sanierung. Und jetzt zucken wir natürlich als Handwerker und Unternehmer auch wieder zusammen, wenn alle paar Tage eine neue Preiserhöhung um die Ecke kommt. Was hast du da für einen Eindruck? Wie stark seid ihr davon tangiert? Was glaubst du, wie geht es weiter in der Branche?
Wir erleben aktuell auch ein Déjà-vu, muss man sagen, ne? Es ist so, dass wir auch ungeplanterweise, wir hatten zwar eine moderate Preiserhöhung zum Jahreswechsel über unsere, sagen wir, Bruttopreislistenprodukte, aber gerade was das Thema auch Falzbänder, Bänder und Bleche betrifft, da hatten wir auch kommuniziert, dass wir keine Preiserhöhung vorhaben, weil es einfach auch keine gebraucht hat in dem Moment. Allerdings mussten wir dann auch leicht anpassen, was für uns auch immer schwierig ist, muss man sagen. Wir machen das auch nicht gern, aber es war nach 2 Jahren eigentlich die erste Preisanpassung, die wir hatten. Von daher, glaube ich, ist unser unser Material immer recht stabil und wir vermeiden da wirklich auch jegliche Preisanpassungen, weil es für uns auch immer wahnsinnig viel Aufwand am Ende bedeutet. Wir nehmen aktuell dann schon auch wahr, dass dort wieder eine gewisse Rallye entsteht, dass auch gewisse Hamsterkäufe wieder stattfinden und dass einige Industrien unserer Meinung nach es vielleicht dann doch auch wieder übertreiben und diese Steilvorlage vielleicht auch nutzen. Wir versuchen es zu vermeiden. Ich meine, unser Material ist recht transparent, das wird an der Börse gehandelt. Dort sieht man die Entwicklung. Für uns ist momentan eigentlich das Wichtigste überhaupt die Beschaffungsseite, also die Verfügbarkeit zu gewährleisten. Dort haben wir uns sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben die Lager voll und das ist eigentlich für uns momentan eigentlich die wichtigste Aufgabe. Und was Preisanpassungen betrifft, wie gesagt, im äußersten Notfall. Ich hoffe, dass wir an einer zweiten vorbeikommen werden, aber wie gesagt, aktuell, da ist so viel Dynamik in der Geschichte und auch wahnsinnig viel Spekulation mit dabei. Aber wie gesagt, für uns wichtiger aktuell eher die Beschaffungsseite im Griff zu halten. Das ist die größte Herausforderung überall.
Bertolt, du bist ja sehr nah an den Kolleginnen und Kollegen dran, auch über die Akademie. Wie ist so dein Gefühl? Was denken die Kolleginnen und Kollegen im Moment? Geht da eher die Angst um oder hat man, denke ich, eher das Gefühl im Griff? Was empfindest du da so, wenn du im direkten Kontakt stehst?
Nein, ich sehe schon, dass die Handwerker gut zu tun haben. Wir kommen und alle Handwerker kommen natürlich. Manchmal kann man schon gar nicht mehr hören über das Thema Fachkräftemangel, ne? Also es ist, glaube ich, noch mehr Arbeit da, als wir Mitarbeiter haben. Das geht übrigens nicht nur den Handwerkern, sondern auch in Unternehmen wie Breva so. Auch wir brauchen natürlich Fachkräfte und auch Handwerker ja auch in den Akademien. Aber ich denke, ja, der Markt ist noch da. Die Sanierung spielt natürlich eine ganz große Rolle. Neubau. Ja, Verhalten, sage ich jetzt mal. Ich glaube, die öffentliche Hand, wie auch Schulgebäude, Kindergärten und so weiter, da wird investiert derzeit, auch noch modernisiert. Aber das klassische Einfamilienhaus ist wahrscheinlich weniger dabei, weil am Ende muss man ehrlicherweise auch zugeben, den Eigentümern das Geld fehlt, um alles zu investieren. 80, 100.000 Euro auch für eine Dachsanierung ist kein Zuckerschlecken, wie man so schön sagt. Nein, aber zusammengenommen, ich glaube, ja, die Aufträge sind noch da, aber man muss den Bleistift schon ein bisschen mehr anspitzen und genauer rechnen. Wie man so schön sagt, fallen diese Aufträge jemanden und auch den Handwerkern nicht vor die Füße. Aber das nicht zu tun ist, kann ich im Moment nicht spüren. Aber es wird ambitionierter, um es mal so zu nennen, ja.
Ja, also es ist dort deutlich, deutlich umkämpfter, der Markt, als noch vor 2, 3 Jahren. Da, das haben wir ja alle gemerkt, da musste man ja froh sein, wenn man überhaupt bedient wurde. Also sowohl wir als Handwerker wie auch unsere Kunden. Und das hat sich jetzt komplett gedreht. Also das merken wir schon. Ich habe so vielleicht noch so 2, 3 Sätze zu der Materialproblematik. Also ich habe wirklich das Gefühl, man hat durch Corona nichts gelernt. Jetzt fängt schon wieder an, die Panikmacherei und als da wird nicht irgendwie mit Maß und Ziel dran gegangen und ein bisschen aufklären, da wird immer direkt das Kind mit dem Badewasser ausgekippt. Ja, die Handwerker sind verunsichert, weil viele von der Industrie da einfach mal so ein Ding raushauen und Lieferengpässe und ja, Lieferstopp und so Geschichte wieder genannt werden. Und wir als Handwerker gehen dann genauso mit unseren Kunden um und keiner weiß so richtig, woran er ist. Dann fängt wieder das Misstrauen an und also eigentlich müssen wir jetzt wissen, wie man damit umgeht. Und trotzdem, ich würde mir persönlich wünschen, dass man da ein bisschen, sagen wir mal, die Aggressivität und die Polemik rausholt. Natürlich müssen wir uns alle juristisch absichern, aber der Ton macht die Musik am Ende des Tages. Das würde ich mir so ein bisschen wünschen. Ja, aber bleiben wir so bei der Technik. Also, ihr habt ja ein Material, was per se sehr leicht ist. Und für die Eindeckung. Das heißt also, ihr habt ja elementare Vorzüge im Bereich der Statik. Gerade zum Beispiel bei Sanierungsprojekten, wenn man nur eine begrenzte Belastbarkeit zur Verfügung hat. Also ist das auch so der Schwerpunkt bei euch? Jetzt bleiben wir mal noch kurz bei der Dacheindeckung. Die Sanierung oder seid ihr 50-50 im Neubau, weil der Neubau ja bekanntermaßen zurückgegangen ist, oder wo seid ihr sagt, schwerpunktmäßig zu Hause
Nein,
mit euren Produkten?
wir sind schon spezialisiert auf die Sanierung. Wir haben einen Anteil
Okay.
von 75 bis 80%, die wir in der Sanierung auch stattfinden, speziell auch was unsere kleinformatigen Dachprodukte betrifft. Und da ist natürlich klar, Der große Vorteil, das Gewicht in Verbindung mit der energetischen Dachsanierung, wo wir einfach, wie gesagt, durch den Gewichtsvorteil dann in die Auswahl kommen, ja, ganz klar. Und habe das aktuell selbst durchlaufen bei meinem eigenen Haus auch, ne? 56er Baujahr. Das Dach ist jetzt energetisch in einem Top-Zustand, Photovoltaik mit aufgebracht. Das Dach ist nun 2 Kilo leichter als vor der
Oh
Sanierung mit einer
ja.
Prävereindeckung. Ja, das ist ein entscheidender Vorteil. Aber es war wichtig auch einfach diesen Prozess. Architekt mit eingebunden, Statiker, war schon auch ein Learning von uns, weil wir als Material in dem Moment gar nicht stattgefunden haben in der Denkweise. Ne? Es ging sofort darum, den Dachstuhl zu ertüchtigen, bis dann eben das Thema Präfe auf den Tisch kam. Und dann war es doch, sage ich mal, auch für alle Beteiligten eine interessante Erfahrung jetzt im Nachgang, ne? Was dann möglich ist mit diesem tollen Werkstoff.
Ja, das muss man ganz klar, ich glaube, das haben die meisten Dachdecker auch gar nicht so auf dem Schirm. Also, wenn man eine Dachsanierung macht und zum Beispiel so ein Haus, wie du sagst, jetzt 56er Baujahr, vielleicht war vorher gar nicht das Dach ausgebaut, sondern
Genau.
es war nur Speicher.
Genau.
So, dann kommt der Dachausbau dazu, dann hängen wieder 100 Kilo an der Dachkonstruktion, allein durch Gipskartonplatte, ja, und die Wärmedämmung und alles, was dazugehört. So, dann kommen im Prinzip die leichteren Ziegel runter, dann kommt eine Aufdachdämmung mit drauf, dann kommen schwerere Ziegel drauf, vielleicht noch eine Aufdachanlage. Ja, und am Ende hast du keine Reserven mehr für die Schneelast. Also du bist da, als Dachdecker bist du immer im Grenzbereich unterwegs. Also insofern bringt das Material tatsächlich im wahrsten Sinne eine gewisse Entspannung. Ja, also was das Gewicht angeht. Auf der anderen Seite muss man dazu sagen, es ist auch sehr anspruchsvoll in der Verarbeitung. Es ist einfach ein bisschen komplexer, als jetzt nur Ziegel zu decken und zu klammern. Deshalb finde ich das auch gut, dass ihr da auch Hilfestellung gibt im Bereich der Academy und dann auch die Verarbeiter da in die Lage versetzt, auch das Material dann auch, sagen wir mal, regelkonform zu verarbeiten. Und wenn ihr jetzt mal so guckt, ihr habt ja im Prinzip drei Gewerke so in eurem Beuteschema, den Dachdecker, den Zimmerer und den Klempner. Wo liegen da bei euch so die Schwerpunkte? Wen habt ihr da mehr im Fokus? Oder umgekehrt?
Also ich glaube, wir, oder bin mir sicher, wir liefern natürlich alle gleichermaßen. Das sind schon die Haupthandwerkergruppen, keine Frage. Da, Michael, da hast du absolut recht. Der Hauptanteil sind die Dachdecker, die unsere Produkte verarbeiten. Und um deinen Punkt aufzugreifen, ja, Metalldach ist nicht so einfach, sag jetzt mal, wie Ziegel legen. Kann ich nicht ganz dem zustimmen. Wir müssen ein bisschen unterscheiden oder wir unterscheiden eigentlich zwischen zwei Arten der Produkte und Dachdeckung. Das sind einmal die klassischen Stehfallsysteme, die du kennst, und dann gibt es die kleinformatigen Dachdeckungen.
Dachplatten,
Nimm mal
ja.
ein Produkt raus, eine R16-Dachplatte, wie sie bei uns heißt, die es auch in Verbindung mit Solar gibt. Ein sehr einfach zu verlegenes Produkt, und ich will behaupten, wenn das Dach geschalt ist, ist es ebenso schnell zu das Dach mit der R16 wie mit Ziegeln. Die Anschlüsse, die Verbindungen sind längst nicht so anspruchsvoll wie bei der Stehfallsdeckung. Also ich sage jetzt mal, auch das Vordenken, die Haftverlegepläne, die Haftberechnungen, die Festhaftbereiche. Michael, du weißt, wovon ich spreche. Traufpunkte, Firstanschlüsse, Firstanschlusshöhen und so weiter. Das alles, diese ganze Problematik hat man bei der kleinformatigen Dachdeckung nicht. Und das macht sie auch wirklich so attraktiv und attraktiv für die Handwerker und für die Dachdecker. Wir merken das in den Akademien, die Anwendungstechniker merken das in den Akademien. Man geht da vorher mit Vorbehalt, mit Bedenken ran, aber wenn man dann dabei ist, merkt man, ui, ne, das ist ja doch viel einfacher direkt befestigt genagelt, als ich dachte, ne?
Ja, ich bin da völlig bei dir. Also jeder, der ein Dachplattendach mit FZ oder auch ein paar Schablonen da mit Schiefer hinkriegt, kriegt auch eure Dachplatte hin, auf alle Fälle, ja. Du brauchst halt nur, hast keinen Hammer und keine Brücke, sondern du hast hier die Blechscheren, die Metallverarbeitungswerkzeuge. Und ich kenne auch einige Verarbeiter, die von euch geschult wurden, die machen nichts mehr anderes. Ja, die machen auch keine Ziegel mehr. Die sagen hier, auch die Gesellen, die sagen, ich schleppe keine Ziegel mehr. Ja, ich habe hier irgendwie zwei Pakete unterm Arm und die kriege ich locker hochgetragen und da muss ich mich nicht stressen und da habe ich mein Pensum für heute schon fast geschafft, ja, sozusagen. Also da gibt es durchaus Vorteile, ohne Frage. Aber wie gesagt, man muss sich mit dem Material beschäftigen und man muss sich so ein bisschen auch drauf einlassen wollen. Aber die, die das gemacht haben, die ich kenne, die sind davon absolut begeistert. Vor allen Dingen bieten die dann was an, was nicht jeder dann auch gleichermaßen anbietet. Und die Vorteile liegen ja zweifelsohne auf der Hand. Ja, also muss man schon sagen. Ja. Und jetzt habt ihr auch noch einen großen Blick auf die Fassade geworfen. Für mich ist ja die Fassade quasi auch nichts anderes wie ein Dach, nur viel steiler. Ja, also, und wir haben sie öfters als das Dach. Meistens viermal am Gebäude, zweimal Dach, wenn du ein Satteldach hast, gehört mit zu unserer, ja, zu unserer Beuteschema als Dachdecker, ganz klar. Finde, wir vernachlässigen das sowieso viel zu sehr. Und das habt ihr jetzt auch im Fokus. Habt ihr auf der Dach und Holz ausgestellt? Erzähl mal so ein bisschen über eure Philosophie.
Also absolut, ne? Also wir haben die Fassade schon länger auf dem Radar. Wir sind mittlerweile auch nicht mehr der kleinste Produzent, wenn es um das Thema Fassade geht. Ich weiß gar nicht, ob es aufgefallen ist, aber früher hatten wir den Claim, das Dach stark wie ein Stier. Mittlerweile heißen wir nur noch stark wie ein Stier, weil, wie gesagt, unser Sortiment sich doch mittlerweile stark erweitert hat und speziell der Fassadenbereich auch sich sehr gut entwickelt hat. Und wir sind hier im Fassadenbereich nicht unbedingt im Großprojekt daheim, wie viele andere Industrien, sondern wir haben uns wirklich spezialisiert auf das klassische Endverbraucher, Handwerkergeschäft, hier eine Giebelverkleidung, Wetterseite. Da sind wir spezialisiert drauf. Und dieser Bereich entwickelt sich sehr, sehr gut, wenngleich wir eine ähnliche Einschätzung haben wie du. Es wird sehr stiefmütterlich dann auch angenommen von vielen auch Dachdeckerbetrieben, beziehungsweise dieses Potenzial wird einfach liegen gelassen und es wird am Ende dem Verputzer überlassen oder dann eben anderen Gewerken, wobei wirklich auch oft die Kombination entsteht, eine klassische Dachsanierung, ein Umdecker und im Bauprozess entscheidet sich der Endkunde noch, die Giebelverkleidung mitmachen zu lassen. Das sind einfach große Potenziale, die wir sehen und wir sind ja auch sehr stark beim Endverbraucher und wir haben aktuell ca. 40% der Anfragen, die wir generieren über unsere Plattform, die wir betreiben, sind in der Tat Fassadenanfragen. Und wie gesagt, klassisch eben Giebelverkleidungen, Wetterseite. Das Thema Wartungsfreiheit ist ein sehr, sehr großes, zumindest bei einer Zielgruppe, die so 50 plus am Ende ist, ne, die nicht mehr streichen möchte.
Ich finde das auch technisch eine sehr gute Lösung. Wenn du eine Dachsanierung machst, dann wird das Dach eh höher. Du musst den Aufbau in irgendeiner Form dann auch ja überbrücken und da kannst du eine Reihe Schiefer dran nageln. So hat man das früher immer gemacht. Ist der einfachste Weg oder man gestaltet das. Und ich glaube, die Kunden, die da auch zugänglich sind für, die sind in der Regel auch eher bereit, da auch ein bisschen Geld zu lassen und zu investieren, weil die einfach auch den Mehrwert und auch vor allen Dingen den optischen Vorteil erkennen. Also ich bin ein absoluter Fan auch von den Sidings. Ja, die haben wir auch öfters schon verarbeitet und das sieht, finde ich, sehr, sehr schick aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin jetzt nicht unbedingt ein Freund, wie man es früher mal so im Hunsrück und in der Eifel gemacht hat. Ein komplettes Haus, ja, oder die Fassade bis zum Sockel in irgendeiner Form zu verkleiden. Also irgendwo gehört schon noch eine normale verputzte Wand dazu. Aber ein Teil der Fassade, gerade der obere Teil, wo man schwer drankommt, ist das schon schick und vor allen Dingen auch nachhaltig. Ohne Frage.
Also wir
Wobei es gibt,
bevorzugen auch den
ja.
Materialmix, ne? Also die
Ja.
Kombination. Wir haben das ja auch als Motto, Holz trifft Aluminium, also speziell einen Bereich in Holz zu begleiten und dann den Rest in Aluminium. Genau, darum geht es, ne? Dass man einfach sagt, dieser Mix macht es am Ende aus. Ne?
Ich mag das auch, ja. Wobei ich habe mich immer vor Fassade gedrückt. Ich glaube, ich wollte es gar nicht beraten und verkaufen. Ja, für mich, ich komme noch aus der alten Zeit, da hast du irgendwie Kanthölzer senkrecht an die Wand gedübelt. Da hat auch keiner über Wärmebrücken ernsthaft nachgedacht. Ja, dann hast du da eine Schalung drauf geklatscht und dann entweder Blech oder Eternit oder sonst irgendwas. Und das hat sich erstmal schwer. Und dann gab es Anschlüsse und dann gibt es Durchdrehungen, gibt es Fenster, ja, wo du denkst, meine Güte, ja, da komme ich aus dem Planungsaufwand gar nicht mehr raus. Ich habe einen Kollegen, der hat eine große Blechnerfirma, der macht es in Perfektion. Aber sag mal, erzählt mir noch mal ein bisschen mehr darüber. So eine vorgehängte Fassade mit Blech ist jetzt kein Hexenwerk mehr, oder? Berthold vielleicht?
Nein, also die vorgängig hinterlüftete Fassade hat, wie wir sie nennen, diese 8S, diese 8 Vorteile gegenüber anderen Bauarten, also gegenüber den, wenn wir den Verbundsystemen, gegenüber den Vorhangfassaden, die man gerne verwechselt mit den vorgängig hinterlüfteten Fassaden. Also Wir Handwerker, wir Dach- und Fassadenhandwerker, Dachdecker, Klempner, Zimmerer können darauf reagieren und können die Gebäudehülle, wie der Michael schon sagt, diese vier Seiten, die gehören zur Gebäudehülle dazu. Wir können Solar integrieren. Wir können auf den sommerlichen Wärmeschutz reagieren, der ja zunehmend eine große Rolle spielt bei den Temperaturen, die wir im Sommer haben, in Art und Auswahl des Dämmstoffes. Wir können auf sowieso den winterlichen Wärmeschutz reagieren. Also wie dick wollen wir dämmen? Wie wenig Energie wollen wir verlieren? Wir können aber auch auf die eigentliche Funktion reagieren, nämlich auf den Regenschutz. Das Wasser soll außen an der Fassade möglichst runterlaufen. Aber ein großer Vorteil, bis zu beim nächsten Punkt, ist eben der Feuchteschutz. Ne? Wir haben eine Hinterlüftungsebene. Klassisch, wie man das schon vor hunderten Jahren gebaut hat, sollte Feuchtigkeit von innen oder außen in die Konstruktion eindringen, trocknet sie wieder ab. Wir haben diesen Hinterlüftungsraum, also den Feuchte- und Tauwasserschutz. Aber wir können mit Art und Auswahl der Materien, der Materialien, also Dämmstoff, Unterkonstruktion, Bekleidung auf den Brandschutz reagieren. Wir können die VRF in jede Gebäudeklasse bauen. Es gibt keine Einschränkung und Materialitäten gibt es ohne Ende von Baustoffen, von Dämmstoffen, Holzweichfaserplatten, Dämmstoffe, mineralische Dämmstoffe größer 1000 Grad. Also es geht ohne weiteres. Der Schallschutz, wir können mit der Art und Weise der Masse, die wir einbauen, natürlich auf den Schallschutz reagieren. Und der Blitzschutz, wir können auch in die Bekleidung Blitzschutz, also Blitzströme ableiten. Das ist ein großer Vorteil. Wir brauchen keine Kabel über die Fassade ziehen. Und last but not least ist dann natürlich auch der Schutz vor mechanischer Beanspruchung. Wie ich eingangs sagte, Schulgebäude, hochfrequentierte Bereiche, Museen, Kindergärten. Also nehmen wir zum Beispiel ein Strangpressprofil von der Prepa, dann kann das an Schlagfähigkeit deutlich mehr als ein 0,7 mm Blech. Klar. Und das sind diese 8S, diese Vorteile. Und wenn man auch mit einem Eigenheimbesitzer über diese Dinge spricht, Vermeidung von Schimmeln und was alles diese Schlagworte sind durch diesen Feuchteaustrag, dann verstehen die Endkunden das sehr schnell, dass das einen großen Vorteil hat gegenüber, ich sag mal, Warmfassaden, also die nicht belüftet sind. Und alle unsere Bekleidungssysteme basieren auf dieser Bauart der vorgängig hinterlüfteten Fassade.
Bin jetzt gerade auf eurer Webseite und klickt da so ein bisschen durch und das sieht ja schon schick aus, muss man ja schon sagen. Also die Fassade, das hat was, muss man echt sagen, auch so in der Kombination. Karl-Heinz hat es eben gerade gesagt, wir Dachdecker kommen ja so aus einer Zeit her mit den Kanthäusern aufgedübelt und wie sieht heute so eine moderne Unterkonstruktion aus? Ist das auch dann eine Metallunterkonstruktion oder ist man da als Dachdecker flexibel, wenn man da eure Systeme wählt?
Also der Aufbau Pfostenriegelkonstruktionen zwischen gedämmt, die gibt es heute auch noch, ja, auch wenn sie energetisch nicht optimal sind, durch das Kantholz, durch die 2x10er Kantholzer verlieren wir halt. Wir müssen U-Werte nach GEG erreichen, also ich sage jetzt mal 0,24, dann bist du schon halt schnell mal bei 2x10 cm, wenn du Pfostenriegel baust. Dann kommt klassisch ja irgendeine Drahtlattung, 6x4, davor Sidings und andere Bekleidungsprodukte der Prefa kannst du darauf montieren. Aber die moderne Fassade kommt einher mit metallenen Unterkonstruktionen. Das ist ein Grund, warum wir die Distanzschraube RDS mit in unser Programm aufgenommen haben. Eine quasi wärmebrückenfreie Unterkonstruktion. Also es ist nur eine Schraube, die wurde auch, hast du vielleicht gesehen, auf der Dach und Holz auch gezeigt, in dem Bereich der Academy. Die ist auf V4A-Stahl, die hat quasi keinen Wärmeverlust. Und der Vorteil ist, du kannst halt das ganze Gebäude durchdämmen und brauchst kein Kantholz, keine Konsolen, nichts vorher an die Wand schrauben und planen. Du kannst durchdämmen in einem Zug und später durch den Dämmstoff quasi die Fassade, die Tragprofile aufbauen und dann auch da jedes Produkt, Verbundplatten, also Präfabond, Strangpressprofile wie Sidings auch auf die metallene oder holzerne vertikale oder horizontale Unterkonstruktion aufbringen. So sehen eigentlich moderne Unterkonstruktionen aus, ja.
Wie muss ich mir das vorstellen? Angenommen der Fall, also wie gesagt, die meisten Dachdecker, glaube ich, wollen keine Fassade machen oder trauen sich nicht. Aber jetzt will vielleicht ein Kollege doch mal sagen, er hat ein Objekt und es würde er gerne mit Präfa die Fassade machen, hat aber vielleicht noch wenig Erfahrung. Welche Unterstützung könnt ihr bieten? Unterstützt ihr ihn bei der Planung, bei der Einteilung, damit er vielleicht auch mal weiß, wie die ganze Geschichte funktioniert mit Leerverleger? Was kann man von euch an Unterstützung erwarten?
Auch Kalkulation ist ein
Auch
Thema.
Kalkulationen, ja.
Ja. Der erste Weg des Dachdeckers ist zu seinem zuständigen Außendienstmitarbeiter. Der berät ihn natürlich in Auswahl, Art und Weise der Produkte im Aufbau der Fassade, über den wir gerade gesprochen haben. Dann kann der Dachdecker erwarten, dass er von uns, also wenn er uns eine Zeichnung gibt, ein Aufmaß, ein Foto, neben der Erstberatung natürlich auch die Planung dieser Fassade bekommt. Das heißt, ich habe einen gewissen U-Wert zu erfüllen. Da weiß ich, mit 180 mm Dämmung komme ich unter 0,24. Dann kann er auch die Unterkonstruktion gemeinsam mit ihm planen. Und wenn er diese Skizze, dieses Aufmaß bei uns in die Technik gibt, zu unseren Kollegen in der Technik, dann wird eben durchgeplant. Bleiben wir mal an dem Beispiel Siding. Dann wird die Unterkonstruktion geplant in Abstand, in Menge, in Art, also eine Stückliste wird generiert. Es werden verschiedene Bekleidungsschemen, also Verlegeschemen durchgespielt. Die kann man sich auch übrigens auf der Homepage ansehen. Da wählt der Kunde dann danach aus und darüber gibt es dann quasi über den Handelsbezug auch ein direktes Angebot, was diese Fassade dann kostet. Damit noch nicht genug, jetzt ist es ja noch nicht dran, kommt es zu dem Auftrag und wir begleiten dann weiter, hat der Dachdecker immer die Möglichkeit, einen Termin mit den Anwendungstechnikern in der Academy zu machen, an seinem Wunschstandort. Dann wird ihm gezeigt, wie die Details funktionieren, speziell und bezogen auf dieses Bauvorhaben auch gerne und natürlich auch gerne vor der Ausführung und nicht während der Ausführung. Ja, und wenn es dann noch nicht reicht oder auch die Mitarbeitenden noch nicht sicher sind, kommt auch unser Anwendungstechniker auf die Baustelle und macht den Anfang, verlegt die Unterkonstruktion, zeigt, wie die Fenstereinfassung, wie Durchdringungen funktionieren. Das auch zweimal, wenn man sich noch unsicher ist oder auch nach Art und Weise und Größe des Gebäudes. Also ein Riesen-Circle, ein Golden Circle sozusagen der Serviceleistung bis hin zur Fertigstellung. Und das macht es eigentlich sehr einfach, an diese Fassaden sich mal ranzutrauen.
Ja, muss man einfach versuchen. Ja, es gehört mit dazu, und sieht gut aus. Die Kunden, denen gefällt das. Auf jeden Fall ist schon mal gut, dass man da auch nicht alleine da auf dem Weg ist, sondern dass man da von euch Unterstützung bekommt. Ich würde das ganz gerne auch noch mal so by the way das Thema Solar ansprechen, also Photovoltaik. Hat man ja so zwischendurch, hat man ja das Gefühl gehabt, das überrennt uns so. In der Corona-Zeit, kurz danach, ist ein bisschen abgeflacht jetzt. Also ich war ja auch einmal bei euch in Karlstadt, da haben wir ja den PV-Manager gemacht, auch für die Klempner, war sehr cool. Habe auch euer Museum gesehen, das war also viel von den Klempnern, hat mir auch sehr gut gefallen. Und da war das Thema Solar, das Thema PV ja sowieso auch omnipräsent. Wie sieht das jetzt momentan aus bei euch? Was habt ihr da so für einen Eindruck? Ist das noch ein großes Thema? Betrifft das auch die Fassade? Ja, ist das integrierbar? Wie ist so eure Meinung dazu?
Ja, ich beginne mal. Das ist da, das geht nicht weg, muss man zusammenfassend sagen. Die Prefa hat verschiedene Produktbereiche. Also ich sagte, auf der Basis der Dachplatte R16 gibt es eine Solardachplatte, also eine voll integrierte Module in die Dachdeckung, die übrigens auch bis zur Gebäudeklasse 3, und da steige ich gleich noch mal ein bisschen weiter drauf ein, auch in die Fassade gebaut werden kann. Das gibt es. Dann gibt es auch die aufgeklemmten Systeme auf die klassischen Stehfaltsysteme. Das ist das Solarmodul Präfalz. Und dann gibt es auch die ganz klassischen Schienen- und aufgeständerten Systeme mit den Standardmodulen, wie sie am Markt verfügbar sind. Also jede Dach Deckung, die man von der Prefa kauft hat, mit der hat man die Möglichkeit, Solar aufzubauen. Entweder voll integriert oder aufgeständert. Das kann man sich auswählen. Und auch für diese Bereiche bekommt man natürlich die schulische Unterstützung in der Academy. Es gibt auch da Fortbildungskurse, die nicht nur das Produkt zeigen, sondern auch ja, die elektrisch unterwiesene Person mit inkludiert und so weiter. Also das ist überhaupt mich als Dachdecker auch legitimiert, diese Produkte vernünftig verlegen zu können, ne? Auch dann gibt es wieder Verlegepläne. Im Bereich der Technik sitzen Kolleginnen und Kollegen, die auch da wieder Auslegungen machen. Michael, du weißt, die zwei Fragen, die immer kommen, ist, was kostet das und wie viel kommt da raus? Ne? Die Fragen werden da beantwortet und wenn es auch da zum Auftrag kommt, dann werden auch da Verlegepläne gemacht. Ich sage mal, speziell für die Stehfallsbereiche kommt es ja auf die Haften an, die Haftanzahl, die Position der Haften, die Befestigung der Haften. Bei den kleinformatigen Dachdeckungen, um da weiterzumachen, ist es viel einfacher. Also, weil wir wenig Probleme bis gar keine Probleme mit langen Scharen, mit Ausdehnungs- temperaturbedingten Längenänderungen haben, können wir direkt befestigen auf diesen kleinen formatigen Dachdeckungen R16, DS19, wie sie alle heißen, und darauf auch Solaraufständern. Das ist deutlich risikoreicher, weniger risikobehaftet als bei den Stehfallsystemen. Naja, und die Solardachplatte, die voll integrierte, das ist so, wie wir sagen, die Königin. Ne? Also optisch herausragend, technisch herausragend, kostet aber auch ein bisschen mehr. Ganz logisch, hat auch sich bewiesen im alpinen Bereich, Schneebelastung bis 1300 Kilo und. Das sind schon Produkte. Also im Dach wie in der Fassade ist es da, das geht nicht weg. Das begleitet uns. Spannend wird jetzt sicherlich auch nochmal zu sehen, ob die Bundesregierung die Förderung für Solar zurücknimmt oder gar nicht mehr fördert, weil es schon zum Standard geworden ist. Das wissen wir halt als jetzt alles noch nicht. Das wird sich zeigen in den nächsten Monaten. Aber ich denke, die Akzeptanz für Solar bei den Eigenheimbesitzern oder bei den Eigentümern ist voll da. Egal, ob sie gefördert wird oder nicht. Also Energie zu produzieren in Speicher, in direkte Nutzung, in Bergen, Schemata auch immer, ist etabliert und zahlt sich aus am Ende. Ja.
Ja, ich glaube, wir merken es ja auch jetzt aktuell wieder. Energie ist eine Waffe, ja. Damit wird ja gedroht, damit werden Länder erpresst. Und das merken wir momentan wieder. Wir kennen es eigentlich schon und jetzt ist es wieder da. Und jeder, der eine eigene PV-Anlage hat, der zahlt so ein Stück weit auf seine Unabhängigkeit ein. Und das spielt uns auch so ein bisschen in die Karte. Wenn jemand eine eigene PV-Anlage hat, dann ist er zumindest mal zum Teil nicht mehr abhängig, was den Strom angeht. Mit Strom kannst du sehr viele Probleme lösen in deinem Gebäude. Und ja, ich bin auch mal gespannt, was jetzt mit der Einspeisevergütung passiert. Aber das ist, glaube ich, mehr ein mentales wie ein wirtschaftliches Problem. Weil ganz ehrlich, die 6 Cent pro Kilowattstunde,
Die reißen sich draußen.
die reißen nicht raus. Aber
Ja,
es ist eher
ja.
das Gefühl, man kriegt wieder was abgenommen. Da werden viele aus Trotz dann möglicherweise sagen, machen wir nicht. Auf der anderen Seite haben wir Bundesländer mit Solarpflicht, ja, bei Dachsanierung, gerade jetzt Nordrhein-Westfalen ist dieses Jahr ja mitgezogen, andere Bundesländer sind schon vor. Also, ja, man kommt ja gar nicht drum rum. Also, sowohl als Dachdecker oder Dachhandwerker, wenngleich ich den Begriff nicht so mag, aber da zählen ja auch die Klempner, die Zimmerleute mit dazu. Wir kommen ja gar nicht drum rum. Wir müssen uns ja mit dem Thema beschäftigen. Das ist ein Teil des Beratungspakets, ein Teil des Ausführungspakets. Und die Kunden, wenn man die gut berät, dann merken die relativ schnell, dass die Solaranlage eigentlich dazu auch dient und in der Lage ist, die Wirtschaftlichkeit des gesamten Daches sicherzustellen. Also muss man auch ganz klar sagen. Insofern gehört das mit dazu. Also
Aber hat sich
ist
schon
das,
deutlich entspannender, wie du sagtest. Also dieser Hype, der ist durch,
ja.
denke ich. Ne? Also wir sind ja auch nach wie vor noch auf über 100 Endverbrauchermessen unterwegs. Klassisch an den Wochenenden diese Häuslesbauermessen. Und da war natürlich ein unglaublicher Hype zu Beginn, speziell auch mit unserer integrierten Solardachplatte. Der Druck ist definitiv raus. Wir sind jetzt, was die Systeme betrifft, auch wirklich sehr gut aufgestellt. Wir haben für sagen wir, für jeden Geldbeutel und auch für jeden ästhetischen Anspruch eine Lösung im Sortiment. Bei uns gilt es jetzt, sich aber doch auch wieder auf die Kernprodukte zu konzentrieren. Wir haben das ein Stück weit auch vernachlässigt und speziell bei uns bei Brefa ist es nach wie vor noch eine Nische. Wir müssen immer noch hart darum kämpfen, dass unser Produkt überhaupt in die engere Auswahl kommt. Und wenn wir übers Dach reden, ist Photovoltaik ohnehin Bestandteil der Beratung. Viel erschreckender für uns war eigentlich eher das Feedback seitens der Handwerker. Wir haben vor 3 Jahren eine recht umfangreiche Umfrage durchgeführt. 75% sahen zu diesem Zeitpunkt PV nicht als relevant an, also nicht relevant für ihren Betrieb an. Und das war schon etwas schockierend. Ich meine, ihr beiden seid sowieso da ja über die Lande gezogen und habt auch den PV-Manager stark beworben mit großem Erfolg, wie ich finde. Aber Der PV-Manager im Klempnerhandwerk, muss man sagen, der war sehr ernüchternd. Wir konnten lediglich eine Veranstaltung dann am Ende durchziehen, dort mit 12 Teilnehmern. Ansonsten war das doch alles sehr, sehr ja, ernüchternd für uns auch, ne? Weil wir entwickeln ja Produkte jetzt auch speziell fürs Dachdecker und auch fürs Spenglerhandwerk. Nur schlecht, wenn es dann der Handwerker nicht annimmt in dem Moment, ne? Dann überlassen wir das Feld dann doch wieder den Installateuren. Und das ist am Ende eben auch schädlich, sage ich mal, für unser Produkt, ne? Weil natürlich der Ruf dann des Metalldaches auch leidet, wenn am Ende der Installateur kommt und hier ja nicht ordentlich arbeitet.
Ja, weißt du, ich kann das unternehmerisch überhaupt nicht verstehen. Ich bin ja in erster Linie genau wie Karl-Heinz. Wir sind ja beide Unternehmer. Und Karl-Heinz sagt das ja auch immer in seinen Vorträgen. Ja, stell dir mal vor, du brauchst 1,5 Millionen Euro Umsatz, ja, mit deiner Bude, mit deinem Dachdecker, Klempner, Zimmereibetrieb, ja, und du kannst aus einem Dach irgendwie 150.000 rausquetschen durch eine vernünftige Dachsanierung, durch eine integrierte Fassadensanierung und eine PV-Anlage, dann brauchst du 10 Aufträge im Jahr, ja, um deinen Bedarf zu stillen. Also, wie geil ist das dann? Also, ich kann das nicht verstehen, dass man sich dann mit dem Thema nicht beschäftigt als Full-Service-Lösung für seine Kunden. Es ist mir echt ein Rätsel. Guck mal, wenn ich überlege, besser hätte ja könne das gar nicht laufen, wie es für uns Dachdecker gelaufen ist. Es gibt den Abgrenzungsleitfaden. Ja, die IHK hat alles von sich gewiesen, hat gesagt, nee, nee, das ist alles Handwerk. Wir wollen damit nichts zu tun haben. Viel zu viel Schäden. Ja, das muss man können. Und das heißt, das gehört in unser Handwerk. Dachdecker, Klempner und auch bei den Zimmerleuten dabei. So, dann gibt es die PV-Pflicht. Also noch besser kann es doch gar nicht laufen. Dann gibt
Einige
es Leute, die sagen,
Steilvorlagen, ne?
lass mir die Ruhe damit. Ich tut mir leid, ich verstehe es einfach nicht. Also, das hängt mir zu hoch.
Also ich glaube, Michael, ja, vielleicht noch einen Satz dazu. Ich glaube, das Problem ist ja, viele Kollegen haben halt diesen riesen Bauchladen an Leistungen, die machen einfach alles. Anstatt sich vielleicht auf die Wunschkunden, auch auf die profitablen Aufträge zu konzentrieren und da vielleicht ein bisschen mehr Beratungs-Know-how mitzubringen, unterstützt mit euch zum Beispiel auch, indem wir sagen, pass auf, ich mache dir ein total tolles Haus, ja, das sieht super aus, das erzeugt Energie. Ihr habt ja Top-Materialien, gerade auch bei uns im Schwarzwald wird ja Prefa sehr gern verwendet. Das heißt, die sind langlebig, die sehen toll aus. Ich glaube, das muss halt einfach auch verkauft werden können. Und vielleicht noch ein letzter Satz, Berthold hat es ja auch schon gesagt. Wir haben das Fachkräfteproblem und das wird sich nicht lösen. Im Gegenteil, das wird jetzt, wenn die Babyboomer in den nächsten 5 Jahren verschwinden, auch bei uns als Mitarbeiter in den Betrieben haben wir ja viele Vorarbeiter und Facharbeiter, die in diesem Alter sind. Wir werden schon noch mal eine Delle kriegen, ja. Und wir alle müssen schon echt Gas geben, wieder junge Menschen fürs Handwerk zu begeistern. Aber es ist ja eine Sache zu sagen, ich kriege nicht genug Fachkräfte, um erfolgreich zu sein. Oder dass man sagt, okay, ich kriege halt nur 8, 9, 10, 11 Leute beschäftigt, aber dafür mache ich halt Top-Projekte und verdiene halt auch gutes Geld. Und das ist immer so der Fokus, den ich denke. Natürlich kannst du skalieren und kannst einen 30, 50, 100 Mann-Betrieb aufbauen. Die Frage ist halt immer nur, was bleibt am Endeffekt davon hängen und wie weh tut's, ja, solche Dinge zu tun. Aber Bertolt, ich hatte dich unterbrochen, du wolltest auch was dazu sagen.
Nee, alles gut. Nochmal ergänzen vielleicht zu dem Thema Solar. Was ich feststelle, also nicht nur in den Academies, sondern natürlich auch auf den Baustellen, was da passiert und wie es abläuft. Du hast es schon gesagt. Also es fällt uns ja quasi vor die Füße, Solar zu machen. Die Solardachpflicht bringt es uns ja quasi auf dem Tablett. Ich muss es anbieten, ich muss die Dächer ausrüsten, dass es sofort ausgerüstet wird oder danach mit Solar ausgerüstet werden kann. Tipp unsererseits, wenn der Betrieb jetzt auch sagt, du, ich hier alles mit Modulen und welche und noch montieren, das mache ich alles nicht, aber tut euch den Gefallen und montiert die Unterkonstruktion mit. Das ist die Leistung, das ist die Gewerkeschnittstelle, wie man so schön sagt. Die Module, die kann auch dann ein Solateur oder wer auch immer auflegen, aber wir bleiben in unserem Gewerk, wir greifen eben, was der Abgrenzungsleitfaden sagt, nicht in andere Gewerke ein und in unser Gewerk wird auch nicht eingegriffen. Wir machen die Unterkonstruktion mit, egal welche Dachdeckung, legen die Schienen drauf, die Module und die Kabel anschließen. Das kann dann nachher der Elektriker oder auch der Solateur Amateur. Und damit tun wir uns einen großen Gefallen. Das stellen wir oft in der Praxis nicht fest, dass dann sich da verzettelt wird und ne, das Portfolio ist zu groß, der Bauchladen ist zu groß. Nee, also die Unterkonstruktion, insbesondere auf dem Metalldach, da kann man ja auch viel falsch machen, mit installiert, auslegen lassen durch die Prefa. Statisch hat man kein Problem. Und wenn man dann den statischen Nachweis hat, den man eben auch benötigt, ne, dann ist das alles grün. Aber schön sauber trennen und dann läuft es auch gerade durch.
Ja, also ich sehe das genauso, gerade als Dachdeckerbetrieb. Wenn du einen Betrieb hast, sagen wir mal, bis 10, 15, 20 Mitarbeiter, musst du dich fokussieren, dann brauchst du eine Spezialisierung. Und wenn jemand sagt, okay, ich will meine Leute da das Leben ein bisschen einfacher machen, die sollen nicht so schwere Materialien rumschleppen müssen, ja, dann ist sowas eigentlich eine schöne Sache. Und ganz ehrlich, also die Kunden, die ein Präfa-Dach wollen, die sind auch bereit, 1 Euro auszugeben und auch entsprechend zu zahlen für das Material und für die Qualität. Dann hast du es als Dachdecker auch einfacher zu verkaufen. Da geht es nicht nur um die Kohle, sondern da geht es um andere Dinge. Ja? Da geht es um Vertrieb, da geht es aber auch um Zuverlässigkeit, um Qualität und so Geschichte. Und wenn du dann die komplette Bandbreite anbieten kannst und ja, wie ihr das jetzt auch zur Verfügung stellt, mit Dach, mit Fassade, mit Solar. Also, ich finde, das ist auf jeden Fall eine super Sache. Also, da sollten der ein oder andere vielleicht, die jetzt hier zuhören, mal drüber nachdenken, ob das nicht eine Option ist, wie man sein Unternehmen vielleicht also in Richtung Zukunft orientieren kann. Also, ist auf
Ja.
jeden Fall eine Überlegung wert.
Und wer wissen will, wie das geht, besucht mal ab und zu ein Seminar von der Hofakademie. Da reden wir nämlich ständig über solche Themen. Aber was ich vielleicht noch dazu sagen wollte, ist ja, wir reden ja auch immer über Preise und ich erschrecke immer, wenn ich sehe, wie teuer Dachsanierungen geworden sind. Aber wie cool ist es doch eigentlich, wenn du, klar, nicht günstig, aber dafür eine hochwertige Dachsanierung durchführst, die einfach sehr lange hält, ja, auf die du dich verlassen kannst. Und wir sehen ja oft auch, was passiert, wenn Solateure auf Blechdächer gehen. Ich habe hier bei uns in Freiburg einige Blechdächer, wo Solaranlagen mit Stockschrauben einfach durch die Blechscharen durchgeschraubt worden sind oder auch die Schiebetechnik gar nicht berücksichtigt wird. Und das wird einfach. Und dann stelle ich mir auch immer die Frage, was nützt ein billiges Dach, wenn es nach 10 Jahren kaputt ist? Ja, dann doch lieber ein bisschen mehr Geld ausgeben. Worüber ich vielleicht noch kurz sprechen möchte, vielleicht auch so vertrieblich gesehen, Tobias, wir haben jetzt über Fassade gesprochen, wir haben über Dach selbst gesprochen. Alles, was für die Fassade gilt in Bezug auf Betreuung und Beratung von euch, gilt natürlich auch für alles andere. Aber lass uns mal noch kurz über die anderen Sachen sprechen, die ihr auch so vertreibt. Ich mag ja auch eure Entwässerungstechnik. Erzähl uns doch mal ein bisschen mehr zu eurem Portfolio, was das Ganze drumherum, weil ich finde, wenn du so alles aus einem Guss an so einem Haus mit Prefa machst, das sieht schon beeindruckend aus.
Ja, absolut. Das ist auch ein spannendes Thema. Und auch dort ist es so, dass dort auch im Handwerk eben unterschiedliche Meinungen vorherrschen. Wie ihr wisst, unsere Dachentwässerung wird geklebt. Die Klebetechnik, sie findet immer mehr Einzug und auch Akzeptanz. Wir tun da auch sehr viel dafür. Wir lassen auch keine Gelegenheit aus, eben diese Klebetechnik vorzustellen. Auch auf der Dach und Holz an unserem Praxisstand hatten wir mit unseren Lehrverlegern dort entsprechend die Klebetechnik präsentiert. Und wir wachsen in dem Bereich ehrlicherweise sehr, sehr, sehr stark, weil wir es eben auch zum Thema machen, weil wir es zum Thema machen beim Endverbraucher. Der Endverbraucher macht sich im ersten Schritt keine Gedanken über die Dachentwässerung, über die Dachrinne. Die ist eben dran. Und wir machen es zum Thema und zeigen ihm, dass eben durch diese Farbvielfalt und wie du sagst, ne, alles aus einem Guss, da einfach auch optische Highlights möglich sind. Eine Dachentwässerung, die muss nicht nur funktional sein, das kann auch wirklich ein ästhetisches Designelement sein. Und wie gesagt, da entwickeln wir uns recht gut, aber man muss es thematisieren, man muss es ansprechen. Und ich denke auch, dass die Arbeit des Handwerkers entsprechend aufgewertet wird, weil das Gesamtbild am Ende einfach ein optisch gelungeneres ist und am Ende auch wieder eine gewisse Werbung dann auch darstellt. Ne?
Es ist halt auch, es ist aber auch dann so ein bisschen die unternehmerische Aufgabe, das zu präsentieren als Dachdecker und auch zu verkaufen. Der Markt ist da, die Kunden sind da, die sind auch sehr dankbar dafür. Die Leute haben auch das Geld, das auch gern zu investieren, wenn sie den Mehrwert erkennen und wenn man sie dahingehend gut berät. Das ist halt dann wiederum die Herausforderung, aber auf der anderen Seite bist du dann wieder als Dachdecker so ein bisschen out of the box und du musst dich dann nicht unbedingt nur mit Preisgesprächen rumärgern, sondern da geht es mehr um die Lösung.
Man
Ja.
hebt sich ja ein Stück weit dann auch ab, ne, sage ich mal. Man bietet eben dann nicht so einen Einheitsbrei ein, ne, sondern
Ja.
man diskutiert und berät auf einem anderen Level. Und deshalb stellen wir auch marketingseitig da wirklich hochwertige auch Präsentationsmusterkoffer zur Verfügung. Das war bei uns intern natürlich auch eine Diskussion, weil in Österreich, denke ich, da sind wir mit Farbaluminium Marktführer in diesem Bereich, ne, und in Deutschland entwickeln wir uns da mittlerweile sehr, sehr stark, aber auch erst seit wir es zum Thema machen und seit wir auch die Handwerker entsprechend mit Präsentationsmöglichkeiten ausstatten, uns wirklich bei jeder Veranstaltung eben auch thematisieren. Ja, und wir merken das ja selbst in der Endkundenberatung. Man berät und man diskutiert über andere Themen auf einem höheren Level. Ja, und die Endkundschaft ist dankbar, absolut. Ne?
Vielleicht noch eine technische Frage, Berthold. Wenn ich jetzt so ein komplettes Gebäude habe, Dach und Fassade blechmäßig gedämmt, wie sieht es da mit Blitzschutz aus?
Ja gut, zwei Möglichkeiten, ne? Also die Frage stellt sich grundsätzlich, brauche ich überhaupt einen Blitzschutz, ne? Ich privat als Bauherr kann mir natürlich, wenn ich meine, das ist für mich sicherer, mir eine Blitzschutzanlage installieren lassen. Das geht klassisch über die Ableitung, wie aber auch über die Bekleidung selbst, ne? Also alle unsere Bekleidung sind blitzstromleitend. Dafür muss man einmal eine Prüfung machen und nachweisen, dass diese Verbindungsart, diese Falzart auch diesen Blitzstrom ableitet kann und keinen zu hohen Widerstand darstellt. Das geht auch, wie ich vorhin schon mal sagte, über die Unterkonstruktion. Ne? Da kann man auch Blitzströme ableiten. Naja, und dann gibt es natürlich behördliche Auflagen. Ne? Versammlungsstätten, da verlangt dann eben auch die Landesbauordnung ein gewisses Schutzziel. Da kann man sich dann nicht mehr aussuchen. Verantwortlich, muss man sagen, ist am Ende immer der Eigentümer. Egal, ob ich Einfamilienhausbesitzer heiße oder Museumsinhaber, das ist völlig egal. In der Regel also die Versammlungsstätten beziehungsweise auch Kindergärten, Altenpflegeheime, Krankenhäuser, die werden aus der Landesbauordnung schon mit diesen Blitzschutzsystemen ausgerüstet und müssen ausgerüstet werden. Aber die kann man über die Bekleidung ableiten und es ist quasi unsichtbar, wenn man so will. Ja.
Cool. Ich hatte mal einen Fall, da hatte ich eine Kundin. Die wohnte mit ihrem Einfamilienhäuschen direkt neben einem Funksendemast, ja. Und die war so ein bisschen sensibel. Und die hat damals dann auch gefragt, ja, was kann ich denn machen, irgendwie, um mich davor zu schützen? Habe ich gesagt, ja, ein Blechdach wäre vielleicht eine gute Alternative. Oder es gibt ja auch speziell bedampfte Unterspannbahnen. Und hier vielleicht nur als kleiner Gag, dann hat sie gesagt, ja, das wäre schon cool, aber was ist denn dann mit der spirituellen Strahlung, die vom Weltall zu mir in die Wohnung kommt? Und da habe ich gesagt, für eine Sache muss sie sich entscheiden, ja. Ob sie jetzt spirituell weiterhin bestrahlt werden möchte oder von den Funkmasten. Das vielleicht nur mal am Rande, das war eine lustige Episode. Ja, Mensch.
Wir in der Technik hören natürlich auch regelmäßig das Blechdach, das Metalldach, das Aluminiumdach zieht den Blitz an. Ne? Das ist natürlich totaler Quatsch. Der Blitzstrom sucht immer den Weg des geringsten Widerstandes. Ob das nun ein Blechdach ist oder ein Flachdach oder ein Ziegeldach, ist völlig egal. Also das Blechdach zieht keinen Blitz an. Also es ist nicht prädestiniert dafür, dass nur da dann der Blitz einschlägt. Ne?
Ja, prima,
Ja.
ne? Michael, also.
Karl-Heinz, du warst dran. Ich wollte dir nicht ins Wort
Ja,
fallen.
ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich mit meinen Fragen durch bin, Michael. Ich weiß nicht, was du noch auf dem Herzen hast oder unsere Interviewpartner.
Also ja, auf jeden Fall wollte ich das vielleicht noch mal kurz zusammenfassen. Gerade jetzt so aus technischer Sicht und auch unternehmerischer und auch aus Marketing-Sicht ist es auf jeden Fall eine sehr interessante Sache für uns als Dachdecker, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also leichte Eindeckung heißt, du sparst am Ende, sparst du Gewicht. Gerade in der Dachsanierung sind wir immer so halb legal unterwegs mit Ziegel und Aufdachdämmung und PV-Anlage. Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Optisch sieht es sehr gut aus. Der Markt ist da, die Kunden sind da, die Kunden sind auch bereit, dafür Geld zu zahlen. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Da ist man auch nicht mehr so im Preiskampf drin. Da geht es mehr um die Lösung als um den Preis. Fassade ist ein wichtiges Thema. Ja, das steht uns auch gut zu Gesicht, uns Dachdeckern. Und das Thema PV ist eh omnipräsent. Da kommen wir gar nicht drum rum, weil es ja auch eine Pflicht ist in vielen Bundesländern. Insofern ist es auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, sich mit so Themen zu beschäftigen. Wenn ich eins als Unternehmer gelernt habe, ist, wenn es gut läuft und wenn es brummt, wenn wir viel zu tun haben wie momentan, dann ist es unsere unternehmerische Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es so bleibt. Und um vielleicht beim Fußball so ein bisschen ein Bild zu malen, antizipieren, dahin zu gehen und hinzustehen, also da zu sein, wo der Ball hinläuft, Ja, und da ist das vielleicht für den einen oder anderen auch eine wertvolle Erkenntnis, sich mal mit solchen Themen zu beschäftigen. Und je mehr Wertschöpfung ich bei einem Kunden habe, umso weniger muss ich mich um andere Kunden kümmern. Das ist also auch eine relativ einfache Erkenntnis. Insofern finde ich das cool, dass es sowas gibt. Und vor allen Dingen auch die PV-Lösung, die ihr habt, da, das ist halt auch was für Dachdecker. Und das spielt uns wiederum so ein bisschen in die Karten. Deshalb finde ich, sollen wir das auf jeden Fall auch als Dachdecker mit unterstützen. Also ich meine, die Billigprodukte, die chinesischen Module, die sind auch da. Das ist ein Massenprodukt, da kommst du nicht drum rum. Ja, das machen auch die meisten. Aber für die Kunden, die bereit sind, auch einen Euro mehr auszugeben für Optik, für Qualität, ja, die musst du finden, die musst du bedienen und dafür habt ihr die Produkte. Also finde ich sehr gut.
Ja, man kann das eins zu eins auch auf diesen Fassadenbereich übertragen, vorgehängt in der Lüfte der Fassade. Mittlerweile ist die beim Endverbraucher doch auch bekannter, als es noch vor Jahren war. Und also im Projektgeschäft ist es schon immer ein Thema, aber beim Endverbraucher war es doch noch, sagen wir, sehr, was einfach nicht so weit verbreitet. Mittlerweile, wir machen es intensiv zum Thema, auch auf den Endverbrauchermessen. Wie gesagt, generieren wahnsinnig viel Endverbraucherkontakte, die wir dann ans Handwerk vermitteln. Und da wäre einfach auch unser Wunsch, dass das Handwerk dem gegenüber offen ist und sich den Themen dann auch annimmt und entsprechend auch den Endverbraucher ordentlich berät. Weil natürlich am Ende bekommen wir dafür auch Kritik. Ja, wir versprechen dem Endverbraucher, dass wir uns um einen Handwerker kümmern, der sich bei ihm meldet, der ihm die Sachen dann am Ende dann auch qualitativ hochwertig montiert. Und das Schlimmste ist, wenn der Endverbraucher dann eben keine Reaktion bekommt, ne, wenn er nichts mehr von uns hört, das ist unweigerlich dann auch schlecht für unser Image, ne. Und
Ja,
von
ja.
daher wäre das die große Bitte, dass man einfach auch die Endverbraucher ja ernst nimmt und sich um diese Anfragen auch kümmert, ne. Weil am Ende, sagen wir, sitzen wir ja alle im gleichen Boot, ne.
Ja, das gehört sich auch so.
Ist so.
Ja, wir sind ja alle selbst auch irgendwo Endkunden und wir wollen ja auch vernünftig behandelt und bedient werden. Also das rächt sich ja irgendwann. Und es gibt keinen Grund, da irgendwie überheblich zu sein. Also man muss auf jeden Fall Antwort geben, wenn man was gefragt wird. Das gehört
Ich
sich
finde,
einfach so.
die Situation wandelt sich ja auch ein bisschen. Ja. Wir kommen ja aus Jahren, wo wir eher nicht so gut ausgebildete Fachkräfte haben. Das ist nicht das Problem. Jetzt haben wir aber eher das Problem, dass wir immer weniger Fachkräfte haben. Aber Spezialisierung, man muss nicht für jeden Kunden arbeiten, schon gar nicht zu jedem Preis. Hochwertige Produkte machen auf jeden Fall immer Sinn, weil sie nachhaltig und auch gut sind, einfach auf die Dauer gesehen. Und was sich, glaube ich, auch ändert. Früher war es ja so, Handwerker haben gerne mal Handel und Industrie in Anspruch genommen, aber sagen durften sie nichts, ja. Und wir ändern das gerade bei uns in Baden-Württemberg. Wir werden total neue Verbandstage aufstellen. Dieser Verbandstag in Ulm, der jetzt in Kürze ist, Anfang Mai, da wird es um Digitalisierung gehen, aber nächstes Jahr sind wir in Metzi. Ja, da werden wir auch nochmal mit euch Kontakt aufnehmen. Und wir werden in Zukunft auch wieder Ausstellungsmöglichkeiten für unsere Handel und Industrie zur Verfügung stellen. Und wir wollen auch wieder mehr mit euch ins Gespräch kommen. Wir haben gerade eine total aktuelle Umfrage gemacht bei uns im Landesverband. Wir haben jeden Dachdeckerbetrieb angerufen. Und am Verbandstag werden wir wahrscheinlich mal vorstellen können, wo bei unseren Kolleginnen und Kollegen in Baden-Württemberg der Schuh brennt. Und das ist repräsentativ dann für ganz Deutschland. Wird spannend, ja. Und ich finde, wenn wir schon schwierige Zeiten haben und wir sind halt in Zeiten, wo halt nichts mehr sicher ist, von heute auf morgen kann sich alles völlig verändern, dann gibt es nur eine Möglichkeit, dass Handel, Handwerk, Industrie eng zusammenarbeiten und sich gemeinschaftlich als Partner sehen. Und dann können wir halt für unsere Kunden auch die besten Lösungen anbieten. Damit bin ich durch, Tobias und
Schönes
Berthold.
Schlusswort, ja.
Ihr habt das Schlusswort, hat mir riesig Spaß gemacht, dass ihr dabei gewesen seid. Michael darf auch noch was sagen, aber jetzt dürft ihr beide erstmal noch was sagen.
Nein, wie gesagt, du hattest ja eben das Treffen formuliert. Wie gesagt, wir müssen, glaube ich, alle zusammenstehen in diesen unruhigen Zeiten. Und wie gesagt, wir sind da absolut offen. Wir freuen uns über jeglichen Austausch. Auch wieder Landesverbandstag. Wir hatten ja auf der Messe darüber gesprochen. Ich finde es auch super, dass da, sag mal, das Konzept auch überarbeitet wird. Aber grundsätzlich muss ich auch sagen, in der Vergangenheit, der Austausch war eigentlich immer gut. Ne? Er war immer zielführend. Er hat vielleicht dann zwischendrin mal etwas gelitten, muss man sagen, mal ein bisschen aus dem Fokus dann verloren. Aber ich glaube, wenn wir uns da wieder zurückbesinnen und eng zusammenstehen, glaube ich, dann kann unsere Branche da keiner was anhaben. Und hinsichtlich Baden-Württemberg möchte ich auch nochmal sagen, die Aktivitäten hinsichtlich Nachwuchsgewinnung, auch mit dem Ausbildungsmobil, finde ich eine klasse Sache, die wir auch gern unterstützen. Und ich glaube, da ist das Dachdeckerhandwerk wirklich auch auf dem richtig guten Weg.
Vielen Dank, Berthold.
Ja, ich komme aus der Technik mal. Ich sage so, vergesst nicht, also Quality First. Karl-Heinz, du hast schon erwähnt, die Qualität setzt sich am Ende immer durch, ne? Ob die der Mitarbeiter, die der Verarbeitung, die des Materials selbst. Das ist einfach als Credo eben zu den Handwerkern, nimmt die Serviceleistung über die Akademien vor der Umsetzung in Anspruch. Sie ist kostenlos. Es wird auf die Details, auf die Belange eingegangen und sie werden trainiert. Und wir merken, es macht auch den Mitarbeitenden natürlich viel mehr Spaß, mit einer gewissen Sicherheit an diese Objekte ranzugehen, als eine schlaflose Nacht zu haben und dann zu wissen, oh Gott, was kommt morgen auf mich zu und wie mache ich das eigentlich? Und ich bastel das da irgendwo hin. Und am Ende ist man weder als Unternehmer noch als Mitarbeiter zufrieden mit dem, was man eigentlich da geleistet hat. Ne? Ja. Wie gesagt, die Prefa hat da einen großen Blumenstrauß an Serviceleistungen und Unterstützungsmöglichkeiten. Das finde ich sehr gut und die kann man in Anspruch nehmen. Was den technischen Austausch angeht, ja, das Zusammenrücken der Verbände, der Industrien, also der Know-how-Träger, muss man ja eigentlich sagen. Denn auch die Industrien mit der Entwicklung, wie wir auch mit unseren Produkten, nehmen wir nur einmal ein ganz einfaches Produkt wie ein Solarhalter für ein Stehfallsystem. Da steckt so viel Test und Technik drin. Und Statik, also das ist nicht irgend so eine Klemme. Ja, die hat eine beaufsichtigte Zulassung, die ist geprüft worden, das ist ein relevantes Bauteil, ähnlich wie eine Absturzeinrichtung, muss man das schon fast sehen. Und ja, das Zusammenrücken der Verbände und auch der Austausch auf der Technikebene ist sehr wichtig. Der findet heute auch schon statt, zu nämlich eben auch den Technikverantwortlichen in den Verbänden, aber heute noch so auf der Nebenspur. Ne? Die auch bei der Erstellung von Merkblättern, von ja, anderen Fachregelbestandteilen zu fragen und zu integrieren, finde ich absolut notwendig, weil da eben auch viel Know-how sitzt, was am Ende in die anerkannten Regeln der Technik rein muss, quasi. Ne?
Ja, ihr habt schon alles gesagt. Karl-Heinz hat es auch richtig gesagt. Wir brauchen einander. Also wir brauchen gute Produkte und ihr braucht die Verarbeiter. Wir können gar nicht ohne einander. Wir müssen da auf Augenhöhe miteinander umgehen. Wir müssen einander zuhören. Das ist ganz wichtig. Ich sehe es auch. Die Verbände und die Hersteller arbeiten schon zusammen. Das ist aber durchaus noch ein bisschen aufbaufähig, verbesserungsfähig. Auch der Umgang zwischen Dachdeckern und Herstellern an der einen oder anderen Stelle ist er zwar schon wertschätzend, aber nur so lange, wie es läuft. Wenn es dann weniger gut läuft, dann wird es wieder ein bisschen komisch. Auch hier müssen wir uns als Handwerker manchmal ein bisschen zurücknehmen und müssen ein bisschen mehr aufeinander zugehen. Also ich finde das sehr gut, wie sich das momentan entwickelt. Wir arbeiten ja auch sehr vertraut zusammen, auch über die beiden Akademien. Also wir mit unserer Roof Academy, ihr mit der Brefa Academy, ihr seid ja auch bei uns Partner. Das macht mich auch uns sehr stolz und sind wir auch sehr dankbar drüber, dass wir uns auch gegenseitig unterstützen, weil wir haben alle ein Ziel. Ja, wir wollen es für unsere Betriebe, für die Dachdecker, Klempner, Zimmerer so einfach wie möglich machen. Und am Ende wollen wir halt gute Dächer, langlebige Dächer, die funktionieren. Das ist die Mission, ja, hinter der wir stehen. Also insofern war für mich auch ein sehr cooler Podcast, hat sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden. Immer wieder gerne. Ja, und wir werden natürlich auch alle Informationen zu euch, zu euren Serviceleistungen, auch zur Akademie von euch in die Shownotes packen. Und wenn irgendjemand von euch da draußen Bock hat, ja, dann meldet euch einfach mal bei Brefa und schaut mal euch die Produkte an. Ihr habt ja gehört, es gibt auch Serviceleistungen, es gibt Marketing, Unterstützung und vielleicht ist das mal irgendwas für das nächste Bauvorhaben, ja. Also, wenn der Podcast dazu beigetragen hat, wird es uns sehr freuen, Karl-Heinz. Nicht wahr?
Genau. Und wie immer, liked und teilt uns, ja, und bis zum nächsten Mal. Damit sind wir fertig für heute. Viele Grüße an alle euch da draußen. Von mir immer, bleibt glücklich, gesund und erfolgreich. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Damit sind wir nun am Ende vom heutigen Podcast. Wir wünschen euch viel Freude bei der Arbeit und dass auch in Zukunft alles optimal bedacht ist. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr ihn euren Freunden und Kollegen weiterempfehlt und auch in den sozialen Medien liked und teilt. Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns auf euch. Euer Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig.